Genau, also, die Serie, in der wir unterwegs sind, ist Gottes Gegenwart, in Gottes Gegenwart leben. Und für mich ist es immer wieder wichtig, mich zu erinnern, worum es eigentlich geht. Ne? Und die Bibel ist so cool, die hilft uns dabei. Wenn wir die Bibel öffnen, dann sehen wir, Gott schuf Adam und Eva und er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Gott war mit in dem Paradies, Gott hat mit ihnen geredet, Gott ging mit ihnen spazieren, die hatten Intimität, die hatten Gemeinschaft. Also der Mensch war in Gottes Gegenwart, Adam und Eva. Und dann kennt ihr die Geschichte mit dem Sündenfall, mussten sie dann den Garten verlassen. Und wenn wir dann ganz ans Ende von der Bibel gehen, da kriegen wir einen Blick in die, auf den neuen Himmel und die neue Erde, den Gott schaffen wird. Und da heißt es, Gott wird bei den Menschen wohnen und sie werden wieder sein Volk sein und er wird mitten unter ihnen sein. Also Gottes Sehnsucht war schon immer, Gott hat dich geschaffen, Ingo, weil er mit dir in Gemeinschaft leben will, weil er in deiner Gegenwart sein will. Und das ist genau der Herzschlag Gottes. Und Jesus sagt es auch mal so schön in Johannes 15, wer in mir bleibt und ich in ihm, der hat ein fruchtvolles Leben. Den sein Leben bringt Frucht, den sein Leben bringt Erfüllung. Also wir sind geschaffen für ein Leben in seiner Gegenwart. Und die Frage ist ja so ein bisschen, wie funktioniert denn das, oder? Also wie geht es im Alltag? Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, über Voraussetzungen. Lobpreis und Anbetung haben wir heute schon gemacht, habe ich schon gesagt. Ist so ein Element, was uns helfen kann, in seine Gegenwart zu kommen. Ne? Und ich möchte heute über ein anderes Element sprechen, was mir neu bewusst wurde, was für ein Schlüssel das ist, um mit Jesus Gemeinschaft zu haben und in seine Gegenwart zu kommen. Unabhängig vom Sonntag, unabhängig von der Kirche, unabhängig vom Gottesdienst, was wir in unserem Alltag nutzen können, um eine Begegnung mit Jesus zu haben und in seine Gegenwart zu kommen. Ihr seht schon hier vorne das Abendmahl. Ich möchte heute über das Abendmahl sprechen. Das Thema ist Abendmahl, ein Ort der Gegenwart Gottes. Und warum ist das Abendmahl ein Ort der Gegenwart Gottes? Weil Jesus ja selber der Gastgeber ist von diesem Mahl, oder? Jesus lädt uns ein, mit ihm in diesem Mahl Gemeinschaft zu haben. Dieses Mahl mit ihm zusammen zu feiern. Und Jesus sagt es in Johannes 6 so ein bisschen krass. Er sagt, esst mein Leib und trinkt mein Blut. Da passiert es so ganz symbolisch, dass wir Jesus in dem Wein oder in dem Brot begegnen und sogar in uns aufnehmen und mit ihm Gemeinschaft haben. Und das Abendmahl hat ja so viele Bedeutungen. Ich bin fasziniert vom Abendmahl, was man da alles drin sehen kann und was man auch alles so aus dem Abendmahl rauszieht. Fällt mal eine kurze Frage. Was ist das Erste, was dir kommt, wenn du jetzt ans Abendmahl denkst? Woran erinnert dich das Abendmahl?
Gemeinschaft kommt bei mir zuerst.
Mhm. Gemeinschaft jetzt miteinander oder?
Mit Jesus.
Mit Jesus, okay. Wie geht's den anderen? Was kommt euch?
Du musst an Schutz denken, das ist Blut und schützt, so wie damals das Blut vom Lamm die Israeliten geschützt hat, so schützt mich Jesu Blut.
Ja, okay, Schutz.
Das ist für mich ist sehr Gnade. Es spiegelt so viel, also wenn ich Abendmahl nehme, dann also kommt dieses Bild, guck mal, das habe ich nie verdient. Mhm. Und ich bin eingeladen in dieses.
Wow, ja, Gnade, sagt Ignaz, genau. Wir haben es nicht verdient, aber wir sind eingeladen zu diesem Mahl. Toll.
Umtausch. Heilung, Gesundheit und Vergebung und Frieden.
Wow, ja, genau, und Tausch, Umtausch, richtig toll, ja, danke Sophie. Ja, viele Dinge, die uns so ans Abendmahl erinnern, zum einen ist es ja so ein Gedächtnismahl, ne? Sagt man auch, wir denken an den Tod und das Leiden von Christus. Ne? Es ist auch ein Mahl der Danksagung. Ne? Ignaz hat es schon so ein bisschen gesagt, wir danken Gott dafür, dass er uns von unserer Schuld befreit hat, ne? Dass er unsere Schuld an dieses Kreuz getragen hat. Aber ich möchte heute in eine nochmal ganz andere Bedeutung reingehen, die mir ganz neu bewusst geworden ist. Wirklich da so eine neue Erkenntnis, so eine neue Facette vom Abendmahl. Und das möchte ich mit euch heute gerne teilen. Und ich habe das mal so genannt, das Abendmahl als Verlobungsmahl. Das Abendmahl als Verlobungsmahl. Und man könnte auch sagen, das Abendmahl ist eine Einladung von Jesus, unsere Liebe zu ihm zu erneuern. Und in Lukas 22, Vers 15, da sagt Jesus diese starken Worte. Er sagt, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Genau. Jesus sagt hier diese starken Worte. Also er hatte Sehnsucht danach, dieses Passamahl mit seinen Jüngern zu feiern. Und wisst ihr, Jesus kannte das. Der hatte seit seiner Kindheit hat er das Passamahl gefeiert. Das war für ihn nichts Neues. Aber hier bringt er diesen starken Ausdruck. Ich habe mich sehr danach gesehen, dieses Passamahl mit euch zu feiern. Und warum hat Jesus das gesagt? Wie gesagt, für ihn war das Passamahl ja nichts Neues. Ich glaube, er wusste, dass seine Nachfolger in wenigen Tagen ein neues Bundeszeichen verstehen werden, was er jetzt mit diesem Abendmahl aufrichten wird. Das ist ein Zeichen von einem neuen Bund, den er schließen wird. Und er wusste, was sich hinter diesem neuen Bund verbirgt. Und deswegen hatte er tiefe Freude. Wisst ihr, der alte Bund, da ging es mehr um Gerechtigkeit und solche Sachen. Aber im neuen Bund geht es um Beziehung. Und Jesus wusste, dass das was Neues ist, was er beginnen wird und was seine Nachfolger verstehen werden, wenn er dann einen Tag später ging er ans Kreuz, wenn er dieses Kreuz getragen hat und die Auferstehung kam. Das Abendmahl als Verlobungsmahl. Und ich glaube, damit wir das richtig verstehen, müssen wir so ein bisschen den jüdischen Kontext verstehen. Und interessant ist ja auch in der Bibel, ist euch bestimmt schon oft aufgefallen, die Bibel hat immer wieder diese Hochzeitssprache. Also wir reden da von dem Bräutigam. Also die Bibel spricht immer wieder der Bräutigam. Wer ist mit dem Bräutigam gemeint?
Jesus,
genau. Zum Beispiel heißt es hier bei dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25, Vers 6, um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Seht, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Im Kontext verstehen wir, mit Bräutigam ist Jesus gemeint. Ja, und wo ein Bräutigam ist, gibt es auch eine Braut, Ingo. Genau, und wer ist die Braut? Was sagt die Bibel? Wer ist die Braut?
Die Gemeinde.
Richtig, also wir, seine Kinder, seine Nachfolger und auch die ganze Gemeinde wird als die Braut von Christi bezeichnet. Und was wäre eine Braut ohne ein Bräutigam, ohne eine Hochzeit, ohne ein Hochzeitsfest? Aber die Bibel spricht von diesem Hochzeitsmahl, von dieser Hochzeitsfeier, die kommen wird. Wir lesen da in Offenbarung zum Beispiel, Offenbarung 19, Vers 7, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes, das ist wieder ein weiteres Bild, ein Bild für Jesus, Jesus ist das Lamm Gottes. Das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut, also die Kirche, hat sich vorbereitet. Die Offenbarung bringt uns jetzt dieses Bild, dass es eine Vereinigung geben wird von der Braut und von dem Bräutigam bei dem Hochzeitsmahl und wo gefeiert wird, dass sie eine Einheit bilden und zusammenbleiben für ewig. Und was hat jetzt diese Hochzeitssymbolik mit dem Abendmahl zu tun? Ich möchte euch damit hineinnehmen und euch so ein bisschen den jüdischen Kontext erklären, der damaligen Zeit. Wir feiern ja Hochzeit heute ganz anders als Deutsche. Jede Kultur macht es ja ein bisschen anders. Die Juden haben das anders gemacht und vor allem vor 2000 Jahren war die Hochzeitszeremonie ein bisschen anders wie heute. Und ich möchte das heute mal verbinden mit dem Abendmahl und habe da eine ganz geniale Parallele so für mich entdeckt und es hat mich richtig begeistert. Also wenn ein Junge sich in ein Mädel verguckt hat, bei mir war es die Judith, dann gab es ja da, war das nicht so einfach damals, da konnte nicht einfach hingehen und sagen, ah Judith, ich will dich heiraten. Das war in dieser Kultur ein bisschen anders, ein bisschen schwierig. Wisst ihr, was er gemacht hat? Der Sohn ging zu seinem Vater und hat mit ihm darüber gesprochen und der Vater hat dann seinen Sohn in diese Familie von der von der Angehimmelten besucht und hat eine Zeit in dieser Familie dann verbracht. Also er wurde in diese Familie gesandt, damit die Familie und vor allem die Braut diesen Antragsteller, diesen Verehrer kennenlernen konnte. Und das Ziel war, das war eine Zeit des Kennenlernens und auch eine Prüfung, ob diese Familie ein Ja findet zu diesem zukünftigen Bräutigam. Also er verbrachte einige Zeit in dieser Familie, um kennengelernt zu werden. Und wisst ihr, was ich so genial finde? Das erinnert mich an unseren Vater im Himmel. Sein Vater hat seinen Sohn gesandt hier auf diese Erde, damit wir ihn kennenlernen. Jesus war eine Zeit hier, damit wir ihn kennenlernen können. Und das Nächste, was dann passiert ist, der Junge, wie gesagt, wurde von seinem Vater gesandt in diese Familie, hat er etwas Zeit verbracht. Und dann irgendwann kam der Moment, wo er einen Antrag gemacht hat. Und Judith kann mal kurz nach vorne kommen, dann kann ich es mit dir mal zeigen. Also in der Kultur war das so, der Verehrer, der hat einen Becher mit Wein genommen und hat dann gesagt, ich will dich mit allem, was du bist, willst du mich mit allem, was ich bin. Und dann hat er diesen Becher genommen und die Braut hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Also erstmal hat er aus diesem Becher getrunken und hat dann das ausgesprochen, ich will dich mit allem, was du bist, willst du mich mit allem, was ich bin. Und dann hat er diesen Becher dieser Braut hingehalten. Genau, und sie hat jetzt zwei Möglichkeiten. Sie konnte einmal diesen Becher ablehnen und das gab es wirklich in der Kultur. Ich denke, die Braut hatte sich, die Frau hatte sich auch mit dem Vater besprochen, ne? In dieser Zeit des Kennenlernens. Aber sie konnte den Becher verweigern und damit hat sie quasi diesen Antrag abgelehnt. Oder sie konnte diesen Becher nehmen und indem sie ihn genommen hat und auch aus diesem Becher getrunken hat, hat sie dieses Eheversprechen ihrem Mann gegeben und hat quasi das wiederholt. Ich will dich mit allem, was du bist und ich gebe mich an dich mit allem, was du bist. Und wisst ihr, damals war das so, wenn die beiden aus diesem Becher getrunken haben, war das eine rechtsmäßige Ehe. Das war ein Eheschluss, das war ein Bund, was sie geschlossen haben. Und damit war klar und bekannt, die beiden sind jetzt ein Ehepaar und sie gehören zusammen und sie haben einen Bund geschlossen miteinander. Also es war wirklich der Hochzeitsantrag. Und dann war es so, es war dann nicht so wie bei uns heute, dass man dann, gut, man heiratet jetzt nicht immer gleich sofort und so schnell, bei uns war auch über ein Jahr dazwischen. Aber was Nächste, was dann der Bräutigam jetzt schon gemacht hat, er war ja der Bräutigam und sie war die Braut, sie haben sich das Versprechen gegeben. Er hat dieser Frau oder seiner Frau ein ganz kostbares Geschenk gegeben. Wir machen das heute mit dem Verlobungsring, manchmal macht man das so. Ich habe Judy damals, wo wir uns verlobt haben, einen Ring angesteckt, irgendwas Kostbares. Und was war das Ziel? Dass die Braut ihn nicht vergisst. Dass die Braut ihn nicht vergisst und immer wieder an den Bräutigam denkt. Und einfach weiß, er liebt mich. Ich bin kostbar für ihn. Er wollte mich unbedingt haben. Gut, vielen Dank. Und so ist dann nicht die Braut gegangen. Der nächste Schritt war nämlich der Mann, der Ehemann, der Bräutigam, kann man ja schon sagen. Der Bräutigam hat dann das Haus der Familie wieder verlassen und ist zurückgegangen in das Haus seines Vaters. Und wisst ihr, was er da gemacht hat? Er hat ein Zuhause vorbereitet für seine Frau, mit der er schon Ehebund geschlossen hat. Er ging zurück, um ein gemeinsames Zuhause vorzubereiten. Und ich möchte euch da nochmal kurz mit hineinnehmen, ich habe das jetzt gerade vergessen, auch die Parallelen zu Jesus. Als Jesus das Abendmahl gefeiert hat, das war ja offiziell gar nur das Passamahl, aber dann wurde das verändert, ab diesem Zeitpunkt haben sie das Abendmahl gefeiert. Als Jesus dieses Mahl gefeiert hat, ich glaube, das wirklich steht nicht so drin, aber Jesus hat als Erster aus diesem Becher getrunken und dann hat er seinen Jüngern gegeben, genau dasselbe, was ein Bräutigam gemacht hat zu seiner Braut. Er hat sie eingeladen, mit ihm einen Bund zu schließen. Und die Jünger haben dann daraus getrunken. Und ich bin mir sicher, die Jünger kannten ja die jüdische Kultur. Sie sind in der groß geworden. Und sie haben die Parallele entdeckt, was Jesus da gemacht hat, die Symbolik. Jesus schließt hier einen Bund mit uns. Jesus stellt mich vor eine Entscheidung. Jesus möchte mit mir wie so einen, ja, einen Bund, einen Vertrag schließen. Und als ich Judith dann dieses Geschenk gegeben habe, ist auch eine Symbolik, die uns an unseren Bräutigam Jesus erinnert. Weil wisst ihr, in Epheser 1, Vers 14, da sagt Jesus, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes, Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und ich finde es so genial, Jesus hat genau dasselbe gemacht, als der Bräutigam uns verlassen hat und zurückgegangen ist zum Vater im Himmel, an Himmelfahrt, hat er gesagt, hey, ich sende euch den Heiligen Geist. Diese Anzahlung, dieses Geschenk, dieses Kostbare, was du brauchst in der Zeit des Wartens, bis der Bräutigam kommt, damit du ihn nicht aus den Augen verlierst, damit du dich nicht von ihm gedanklich entfernst. Und ich finde es so genial, diese Parallele, die wir da dann sehen im Abendmahl und in diesem Verständnis von einem Bund mit Gott schließen und eine Eheversprechen im jüdischen Kontext. Also der Heilige Geist ist sozusagen unser Beistand, unsere Anzahlung, unser Geschenk, was Jesus uns gegeben hat, bis wir irgendwann alles von ihm erben werden, hat er gesagt. Wir werden alles erben, wir werden Miterben sein von dem, was er im Himmel für uns bereithält. Genau. Ein nächster Schritt war, ich habe gesagt, der Mann hat die Familie verlassen. Und was jetzt seine nächste Herausforderung war, und da geht es uns Männers heute gut, ihr seid hier alle schon unter der Haube, aber heute im 21. Jahrhundert in Deutschland oder in Europa muss man was nicht mehr bezahlen? Ja, ein Mitgift oder ein Brautpreis. Damals musste der Mann einen Preis für seine Braut bezahlen. In orientalischen Kulturen, glaube ich, im Islam ist es heute auch noch üblich so. Bitte? Tansania? Okay, in Tansania auch. Und damals war das so, die Frau hat jetzt ihr Ja gegeben und er hat ihr das Geschenk gegeben, hey, vergiss mich nicht, denk an mich. Und jetzt musste er diesen Brautpreis bezahlen. Und ihr wisst wahrscheinlich schon, dass Jesus für uns auch diesen Preis bezahlt hat. Jesus hat für dich und für mich aus Liebe, weil er dich unbedingt haben möchte, weil er mit dir diesen Bund eingehen will, weil er mit dir leben will, hat Jesus diesen Preis bezahlt. Jesus konnte uns nicht bekommen, ohne dass er an dieses Kreuz geht, weil er dich unbedingt haben möchte. Das war sein Liebesbeweis. Das war sein Ausdruck dafür, wie viel du ihm wert bist. Er hat diesen Preis bezahlt. Und genau so hat auch Jesus diesen Preis bezahlt. Und die Jünger haben das später mit Sicherheit, glaube ich, verstanden, dass diese ganze Parallele, dass Jesus, unser Bräutigam, diesen Bund mit ihnen schließt und diesen Preis für sie zahlt.
Okay, entschuldige, ich habe eine Frage.
Ja.
Das beschäftigt mich.
Können wir es nachher machen oder sitze ich dich?
Ja, in dem Kontext auch mit dem Heiligen Geist.
Ja, also der Bräutigam ging dann, wie gesagt, aus der Familie wieder raus und hat den Brautpreis dann bezahlt. Und das nächste war, dass er dieses Zuhause vorbereitet hat für dieses Ehepaar, wo sie dann zusammen leben würden. Und das hat einige Zeit gedauert. Manche haben vielleicht ein Haus gebaut, manche hatten irgendwie nur einen Anbau, irgendwie so eine Art Wohnung oder so. Das war unterschiedlich. Aber mit Sicherheit ist da einiges an Zeit vergangen, wo die Braut allein war und auf ihren Bräutigam gewartet hat. Und das Ziel war wirklich, ein Zuhause zu schaffen, wo sie als Brautpaar zusammen wohnen konnten. Und sie waren ja eigentlich schon ein Ehepaar, sie waren schon, hatten den Ehebund geschlossen, aber sie waren noch nicht gemeinsam an diesem Ort, der für sie vorbereitet war. Und auch das finde ich interessant, wenn wir Johannes 14, Vers 2 und 3 lesen, da spricht Jesus, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Cool, oder? Jesus geht, einen Platz für uns vorzubereiten. Und dann geht's weiter. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ich finde diese Parallele so cool, weil sie uns daran erinnert und weil sie uns zeigt, dass Jesus, unser Bräutigam, genau das gemacht hat, was sie damals in der jüdischen Kultur praktiziert haben, wenn sie einen Ehebund geschlossen haben. Jesus, unser Bräutigam, ist gegangen an Himmelfahrt mit dieser Versprechen an seine Nachfolger, ich werde wiederkommen. Und er ist gegangen, um uns eine Wohnung vorzubereiten, damit wir für alle Ewigkeit mit ihm leben können, mit ihm wohnen können. So großartig. Und wisst ihr, irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo der Vater seinen Sohn zurückgesandt hat zu der Braut. Er sagte, hey, jetzt sind alle Vorbereitungen abgeschlossen für die Hochzeit. Ihr habt ein eigenes Zuhause gefunden. Jetzt ist die Zeit, dass du endlich dass ihr die Hochzeit feiert und dass du deine Braut zu dir holst. Und dann ist der Bräutigam losgegangen, voller Erwartung, voller Freude, ich glaube auch voller tiefer Sehnsucht, endlich mit seiner Frau zusammen sein zu können. Er hatte ja schon ihr Jawort, sie waren ja schon rechtlich ein Ehepaar, aber ja, jetzt endlich kam es zu dieser Vereinigung, dass sie dieses gemeinsame Leben beginnen. Und ich glaube, er ist so mit einer großen Liebe, Leidenschaft losgeeilt und sie sind an dieses Haus oder zu diesem Haus gezogen, wo die Braut wohnte, und das war mit Sicherheit richtig laut, weil viele Leute aus seiner Familie, die sind mitgezogen, alle haben sie aufgemacht, um dieses Hochzeitsfest zu feiern, und die Braut hat es natürlich gehört und lief ihrem Bräutigam schon entgegen, hat ihn willkommen geheißen, und dann sind sie gemeinsam zurückgegangen in das Haus der Braut. Also nicht in das neue Haus, sondern im Haus der Braut wurde die Hochzeit gefeiert. Und da kam dann dieses große Fest und es kam zu dieser Vereinigung oder zu dieser Zusammenführung von Braut und Bräutigam. Und dann, klar, nach dieser Feier war dann der Moment, wo sie dann in dieses neue Haus gezogen sind und ab da dann ihr gemeinsames Leben begonnen haben. Und wisst ihr, die Jünger haben mal Jesus eine Frage gestellt, und zwar genau da in Matthäus 25, als Jesus darüber gesprochen hat, dass er weggehen wird von dieser Welt, in der Endzeitreden von Jesus, oder Matthäus 24 war das, ich habe da auch drüber gepredigt, vor kurzer Zeit mal. Und da haben die Jünger nämlich genau gefragt, Jesus, wann kommst du denn wieder? So, ne? Jesus hat gesagt, er wird zum Vater gehen und er wird wiederkommen. Und sie wollten eigentlich wissen, hey, woran erkennen wir das, dass du wiederkommst? Wir wollen vorbereitet sein, wir wollen bereit sein. Und dann sagt Jesus in Matthäus 24, Vers 36, ich kenne den Zeitpunkt nicht, nur der Vater kennt ihn. Interessant, auch hier wieder die Parallele. Der Bräutigam hat nicht entschieden, wann er zu seiner Braut geht und die Hochzeit stattfindet, sondern der Vater hat entschieden, wann es zu dieser Zusammenführung kam. Und wisst ihr, ich habe diesen Vers immer nicht richtig verstanden, und Muslime haben auch schon gesagt, schau mal, die Bibel ist widersprüchlich. Jesus ist doch allwissend, und hier heißt, Jesus wusste nicht den Zeitpunkt, wann er wieder auf die Erde gesandt wird, um mit seiner Braut vereinigt zu werden, mit seiner Gemeinde. Und ich habe das auch nie verstanden, dachte, ja, ist schon irgendwie komisch so. Und jetzt wurde mir eigentlich bewusst, ich glaube, Jesus hat damit nicht gemeint, ich weiß den Zeitpunkt nicht, also ich bin da außer, ich habe die Information nicht, sondern was er ausdrücken wollte, war, die Entscheidung liegt beim Vater. Der Vater entscheidet, die Entscheidung liegt beim Vater, nicht ich entscheide, wann ich wiederkomme, sondern der Vater entscheidet über meine Wiederkunft. Genau. Und das ist so ein bisschen das, was mir ganz neu bewusst wurde und was mich so in Staunen gebracht hat. Dieses Abendmahl, was Jesus hier feiert, und diese ganze Parallele eigentlich zu dem, zu der jüdischen Kultur, zu dem jüdischen Hochzeit. Und was wir und die Juden vor allem im Nachhinein verstehen, was Jesus durchs Abendmahl gemacht hat. Das Abendmahl war nicht nur ein Ort, um Gerechtigkeit zu schaffen. Ja, das kann sein, Monika, ich zahle deine Schulden und ich bin wieder weg und ich habe nichts mit dir zu tun. Wir haben keine Beziehung. Ich habe einfach nur Gerechtigkeit gewirkt. Ich habe für dich einen Preis bezahlt und damit ist es gut. Aber Jesus ging es nicht nur um Gerechtigkeit, als er in dieses Kreuz ging, sondern ihm ging es um Beziehung. Jesus wollte mit uns einen Bund eingehen. Jesus ist der Bräutigam, der eine Verlobte hat und der seine Gemeinde sucht, der uns sucht und mit uns in Beziehung leben will und der eine tiefe Sehnsucht in sich trägt und wartet sehnsüchtig auf diesen Tag, wann er endlich mit uns zusammengeführt wird, wann dieser Tag kommt, wann der Vater sagt, okay, die Zeit ist vorbei hier auf der Erde, die Zeit der Gnade ist vorbei, jetzt ist Zeit des Gerichts und ich sende dich auf diese Erde, um deine Gemeinde, dann, um deine Braut zu dir zu holen, um mit ihr in Ewigkeit zu sein. Ich finde es so eine starke und für mich, wie gesagt, eine neue Erkenntnis vom Abendmahl und deswegen auch so eine Chance für uns, auch im Abendmahl, ich habe es vorher gesagt, in Beziehung zu kommen mit Jesus, Gemeinschaft mit ihm zu haben, zu erkennen, hey, Jesus will mich. Jesus sagt zu mir, ich gebe dir mein Alles und gib du mir dein Alles. Das war dieser Antrag, ne? Dieses, ich gebe mich dir ganz hin, bist du bereit, dich mir ganz hinzugeben? Das war das, was Jesus auch im Abendmahl zum Ausdruck gebracht hat, noch am Kreuz. Jesus hat alles für uns gegeben. Und er fragt seine Jünger auch, wollt ihr mir nachfolgen? Wollt ihr euer Alles mir geben? Und ja, wenn du schon gläubig bist, dann möchte ich dich einladen für eine Herausforderung. Wisst ihr, ich feiere das Abendmahl viel zu wenig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wir feiern es ab und zu in der Gemeinde, aber eigentlich, wenn ich verstehe, dass es Jesus hat es gegeben, um mich immer wieder daran zu erinnern, hey, er hat mich als seine Braut angenommen, er hat einen Bund mit mir geschlossen, er hat mir sein Eheversprechen gegeben und er will Intimität mit mir, er will Gemeinschaft mit mir. Dann ist das Abendmahl auch so ein Zeichen, wo wir immer wieder neu unsere Liebe zum Bräutigam, zu ihm erneuern können. Und ich weiß, es gibt Leute, die feiern das Abendmahl total oft. Ich kenne Leute, die haben es eine Zeit jeden Tag gefeiert. Und wisst ihr, du kannst mit deinem Bräutigam zu Hause in deinen vier Wänden das Abendmahl feiern. Du kannst deine Liebe zu ihm erneuern. Du kannst dir bewusst machen, hey, Jesus hat diesen Becher. Er hat diesen Becher mir hingehalten. Und ich feiere jetzt mit ihm, weil ich mein Ja zu ihm gegeben habe, diese Gemeinschaft, diese Verbindung, diesen neuen Bund. Und ich möchte uns einfach einladen, auch das Abendmahl neu zu entdecken und zu nutzen als einen Ort, wo wir in Gottes Gegenwart kommen können, wo wir Jesus begegnen können. Und auch in euren Zellgruppen, ich weiß nicht, ob ihr das da ab und zu feiert, auch da, das ist ein genialer Ort, um euch immer wieder, um diese Liebe zu ihm zu erneuern und zum Ausdruck zu bringen. Und wisst ihr, die ersten Christen, die haben das Abendmahl jeden Tag gefeiert. Da hieß es, täglich trafen sie sich in den Häusern und sie haben dieses Mahl miteinander geteilt und das Abendmahl gefeiert. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es ja, was die erste Gemeinde ausmachte. Ne? Es war die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brechen des Brotes und das Gebet. Und ich habe nie verstanden, warum das Abendmahl einer der vier Säulen war, warum das Abendmahl so wichtig war, warum haben die es jeden Tag gefeiert? Die haben die so schnell vergessen, Jesus ist an einem Kreuz gestorben, aber ich glaube, sie haben einfach immer wieder das zum Ausdruck gebracht, dass sie diesen Bund jetzt mit Jesus haben, dass er ihr Bräutigam ist und haben damit auch ihre Liebe zu ihm erneuert und sich bewusst gemacht, dass mein Alles ihm gehört, weil er alles für mich gegeben hat. Und vielleicht mal ein interessanter Fakt, den habe ich vor kurzem gehört. Wisst ihr, bis nach der Reformation, bis ins 16. Jahrhundert, war die Abendmahlfeier der zentrale Punkt jedes Gottesdienstes. Auch in der katholischen Kirche. 1600 Jahre war das Zentrale jedes Gottesdienstes das Brotbrechen, das Abendmahl. Und zwar dieses Gemeinschaft haben mit Christus, mit ihm in Brot und Wein eine Einheit werden und mir bewusst machen, dass ich seine Braut bin. Und durch die Reformatoren, und es gab auch viel Streit über das Abendmahl, wurde plötzlich die Kanzel in den Mittelpunkt gestellt. Das Wort, ab dem 16. Jahrhundert wurde das Wort in den Mittelpunkt gestellt. Und heute ist Predigt das Wichtigste. Wir sind geprägt von der reformatorischen Zeit. Aber 1600 Jahre war in jedem Gottesdienst, in jeder Versammlung der Gläubigen, war das Abendmahl das Zentrum, um sich zu erinnern, was alles Jesus getan hat. Und deswegen wünsche ich mir für mich, für meine Familie, manchmal frage ich Judith, dann passe ich rein mit den Kindern, dann mache ich es auch nicht. Wieso fahre ich nicht allein mit dem Herrn? Ist ja eh mal mit ihm, ne? Ich wünsche mir, dass ich das Abendmahl, und da möchte ich euch dazu einladen, dass ihr das in eure Familien, in eure Ehen kultiviert und reinnimmt und entdeckt als so eine geniale Möglichkeit, wo der Herr dir begegnen will und dir ausdrückt, hey, wir gehören zusammen. Wir haben einen Bund. Du bist meine Braut und ich warte und komme wieder für dich. Und die zweite Einladung, die ich heute Morgen aussprechen will, ist für dich persönlich. Wenn du diesen Becher noch nicht für dich genommen hast, wenn du sagst, okay, Jesus, er ist da gestorben und Jesus möchte wirklich einen Bund mit mir schließen. Jesus möchte mein Bräutigam sein. Und er steht vor dir und fragt dich, hey, ich habe dir mein Alles gegeben. Ich habe alles investiert für dich aus Liebe. Willst du mir dann alles schenken? Das ist genau das, was wir von Wiedergeburt sprechen, von einem neuen Leben, von Hingabe an Gott. Ich gebe ihm mein Leben, weil er mein Leben für mich gegeben hat. Und ich möchte dir heute auch die Gelegenheit geben, wenn du Jesus noch nie dein Leben gegeben hast und sein Leben für dich in Anspruch genommen hast, auch das heute zu machen. Wir werden jetzt kurz einen Moment der Stille haben, wo du einfach das Angebot Jesus dir nochmal durch den Kopf gehen lassen kannst, bevor wir dann auch nachher das Abendmahl zusammen feiern. Weil Jesus oder Paulus schreibt ganz klar, das Abendmahl ist nur für die, die diesen Bund mit ihm geschlossen haben, die wirklich diesen Schritt gegangen sind, dass sie diesen Kelch aus freier Entscheidung genommen haben. Und Jesus hält dir den heute hin und sagt, hey, möchtest du in diesen Bund mit mir eintreten? Möchtest du meine Braut werden, für die ich eine herrliche Zukunft vorbereitet habe im Himmel? Eine Wohnung, wo du ewig mit mir bei Gott leben wirst? Und lass uns einfach mal einen Moment still sein. Jesus, du lädst uns ein, mit dir dieses Mahl zu feiern. Du lädst uns ein, Jesus, vielleicht auch das erste Mal heute Ja zu sagen zu deinem Angebot. Mein Alles für dein Alles. Jesus, du möchtest unser Bräutigam sein, der uns über alle Maßen lieben kann. Und Jesus, ich bete heute Morgen, dass du ja an die Herzen jetzt klopfst, der Menschen, die das noch nicht so für sich entschieden haben, die ja noch nicht diesen Bund mit dir geschlossen haben, die noch nicht dieses Ja zu dir gesagt haben, dass du sie jetzt rufst und dass du sie ziehst an dein Herz.